Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Über 240.000 Menschen beziehen in der Schweiz eine IV-Rente. Im Zug der Sanierungsmaßnahmen sollen rund 17.000 von ihnen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das könnte klappen, wenn die Unternehmen Menschen mit einer Behinderung einstellen würden, was aber viel zu wenig passiert. Nicht einmal 1% aller Beschäftigten in der Schweizer Wirtschaft sind behinderte Menschen. Was tun? Gäste von Susanne Brunner sind die St. Galler Nationalrätin und Ärztin Yvonne Gilli von den Grünen und der Zürcher Nationalrat und Unternehmer Toni Bortoluzzi. Beide sind Mitglieder der Nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit.
Das Tagesgespräch.
Ich fuhr ausnahmsweise gerade bei uns an. Ich habe heute Morgen nachgefragt bei Schweizer Radio DRS, wie viele Behinderte das wir eingestellt haben. Und es sind nur gerade eine Handvoll, wo man sagt, ganz genau kann man es nicht sagen, ganz wenig. Yvonne Gilli, wie viele Behinderte haben Sie in Ihrer ärztlichen Praxis angestellt?
Ich habe in meiner Praxis 3, jetzt dann gleich 4 Angestellte und es sind alle gesund. Es ist niemand von diesen Angestellten behindert.
Warum nicht?
Auf Bewerbungen haben sich nur gesunde Menschen gemeldet. Es wäre tatsächlich möglich, in einer ärztlichen Praxis, denke ich, auch jemanden mit Behinderung anzustellen.
Zum Beispiel zum was machen?
Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Arbeit von einer Praxisassistentin. Die könnte durchaus auch von jemandem, zum Beispiel, der gehbehindert ist oder der querschnittgelähmt ist, ausgeführt werden. Auch Menschen, die reduziert belastbar sind aufgrund von einer psychiatrischen Erkrankung, könnte unter gewissen Umständen ganz sicher auch in einer Arztpraxis arbeiten. Ich kenne auch so Beispiele von Kolleginnen und Kollegen.
Toni Bortoluzzi, Sie sind Unternehmer, Sie haben eine Schreinerei. Wie viele Behinderte haben Sie angestellt?
Es ist die gleiche Antwort wie bei der Frau Gilli. Der Betrieb ist klein und in einer Schreinerei ist es außerordentlich schwierig. Aber bei uns geht es dann vor allem auch darum, dass Leute, die vielleicht einmal ein bisschen Einschränkungen erleiden durch den Beruf, dass man für die versucht, den Betrieb zu heben. Und das haben wir auch schon gemacht.
Also jemand, der zum Beispiel während dem vielleicht der Familienkrise psychische Probleme bekommt, das? Wo man weniger leisten kann.
Ja, es ist bei uns dann eher das körperliche Problem durch den Verschleiß von der strengen Arbeit, dass ältere Arbeitnehmer eher Mühe haben, dann die Aufgaben noch zu erfüllen. Und dann muss man ein bisschen Lösungen finden. Und dann gibt es leider natürlich Betriebe, die einige Leute fortschicken und eben nicht die IV entlassen. Und das ist dann nicht positiv, das ist klar.
Aber grundsätzlich auch in einer Schreinerei, es gibt Arbeiten, die man machen kann, wenn man nicht, weiss auch nicht 150% leistungsfähig ist.
Ja, ist klar. Und je grösser ein Betrieb ist, je einfacher ist es, irgendeine Nische zu finden für einige Leute.
Yvonne Gilli, aus ärztlicher Sicht, wie kann man die Arbeitsfähigkeit oder Unfähigkeit von jemandem feststellen, so aufeinander gebracht, denke, das ist, wäre ein abendfüllendes Thema, aber einfach so mal kurz.
Ja, es gibt zuerst mal die reine ärztliche Beurteilung. Also vielleicht ist es gut, ein konkretes Beispiel zu nehmen. Wenn jemand in einer schweren Depression ist, daheim gar nicht mehr aufsteht, sich nicht mehr anlegt, sich nicht mehr schauen kann, sich nicht mehr wäscht, kaum Antwort gibt auf eine Sprache, bis hin zu Wahnvorstellungen, dann ist er aus ärztlicher Sicht sicher unbestrittenermassen 100% Arbeitsunfähigkeit. Und dann gibt es aber Situationen, wo man Zusammenarbeit mit anderen Institutionen braucht, zum Beispiel mit dem SECO, mit dem Amt für Arbeit, wo es darum geht, auch zu beurteilen, ob bestimmte Arbeit überhaupt möglich ist, zum verrichten. Eine schwangere Frau zum Beispiel kann nicht Arbeit verrichten, wo sie ein gutes Gleichgewicht braucht und könnte stürzen oder wo sie mit den Armen immer muss schwere Gewicht von einem Ort zum anderen tragen. Und dazu gibt es auch Richtlinien. Und dann ist das, was sicher oft schwierig ist, gerade auch bei psychisch Kranken, gerade auch bei Folgeschäden von diesen umstrittenen Krankheiten wie Schleudertrauma, es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Patientin, zwischen mir als Hausärztin und zwischen spezialärztlichen Beurteilungen, wo man miteinander diskutiert, wo man Erfahrungen austauscht und schaut, was für Beschwerden kommt der Patient wenn über. Also es hat durchaus auch eine subjektive Komponente, die man nicht so einfach nachher messen kann oder mit einer Laboruntersuchung feststellen.
Toni Bortoluzzi, für einen Unternehmer ist es ja auch noch ein Risiko, dass man jemanden einstellt, wo man nicht genau weiss, ist die Leistungsfähigkeit konstant, kann die Person eine Leistung bringen, fehlt sie vielleicht, ist sie häufig krank?
Ja, das ist natürlich so. Und da hat man ja jetzt in der 5. IV-Revision, also in der vorhergehenden, nicht in der jetzigen, hat man Instrumente geschaffen, um diesen Risiken zu begegnen. Man kann also Leute anstellen und die IV tut mal anfänglich die Risiken ein bisschen übernehmen. Das heisst, das Risiko von einer Krankentaggeldversicherung, von der beruflichen Vorsorge, die könnte zum Zug kommen. Also, die Instrumente hat man verbessert. Die Anreize für die Unternehmer, die sind vielleicht noch nicht perfekt, aber man hat einmal erste Schritt gemacht, um die Situation zu verbessern.
Ich möchte auf die Debatte von heute Morgen einmal eingehen. 17'000 IV-Rentnerinnen und Rentner, denen soll man, die will man wieder zurück in den Arbeitsmarkt tun. Eine Quote, das ist heute Morgen abgelehnt worden vom Nationalrat. Herr Bortoluzzi, Sie sind gegen die Quote gewesen. Warum?
Gut, man hat, man vielleicht am Anfang sagen, es ist eine Sanierungsvorlage, man will die Invalidenversicherung jetzt in einem ersten Schritt an einer Sanierung zuführen. Wir haben in der Rechnung immer noch Milliarden Defizit
im Jahr. Etwa 14 Milliarden oder so.
Jawohl, und jetzt kommen die Massnahmen. Und die Massnahmen, die eine ist, wie Sie jetzt sagen, für die Leute versuchen, Arbeitsplätze überzukommen. Und man muss sehen, das Wichtigste ist, dass die IV-Stellen eine geänderte Ausrichtung mitbekommen in der Gesetzgebung. Sie sind verpflichtet, aktiv die Leute zu unterstützen beim Eingliedern, also Schulung, Arbeitsprozesse wieder lehren. Es gibt Leute, die da wieder sich an einen anderen Tagesablauf gewöhnen, als sie bisher hatten und so weiter. Und dann gilt es auch, den Kontakt zu nehmen mit den Arbeitgebern. Und die Arbeitgeber sind sensibilisierter als noch vor ein paar Jahren gegenüber dem Problem, weil die Kosten für die Invalidisierung in den Lohnabgaben ist gestiegen in den Betrieben. Also merkt man eine Entwicklung, die man nicht gern hat. Und man hofft jetzt im Moment und will den Arbeitgebern und den Betrieben die Chance geben, zu beweisen, dass sie Interesse haben, zu helfen, gesellschaftlich zu helfen, das Problem, wachsende IV zu lösen, mindestens zu verbessern, dass wir weniger IV-Fälle haben am Schluss.
Frau Gilni, das klingt sehr gut. Eine Studie hat aber gezeigt, dass es weniger als 1% Leute mit einer Behinderung sind. Sie sind jetzt, also die Quote ist jetzt abgelehnt worden.
Ja, und man muss dann noch sehen, was für eine Quote das abgelehnt worden ist. Es war ein sehr gemäßigter Vorschlag, der nur eine befristete Quote hat wollen und nur eine Quote für die Menschen, die wieder eingegliedert werden können. Also nicht eine grundsätzliche Quote. Ich erlebe in meiner ärztlichen Praxis natürlich die wirtschaftliche Realität in diesem Zusammenhang tagtäglich. Ich habe einen Mann aus einem Industriebetrieb, der gerade kürzlich restrukturiert worden ist. Und in diesem Produktionsablauf sind sogar gesunde Menschen dermaßen an ihrer Leistungsgrenze, dass es undenkbar ist, dass da jemand mit individuellen Bedürfnissen überhaupt noch funktionieren kann. Und das hat sich dann auch gezeigt bei dem Mann mit einer körperlichen Erkrankung. Und ich habe jetzt gerade eine depressive Patientin, die in der Wiedereingliederung wäre, nach einer erstmaligen Depression. Sie ist noch nicht 50-jährig, sie würde genau in die Kategorie fallen, wo man wieder eingeliefert will. Bei ihr ging es jetzt aber nur um die Rehabilitation. Und ihr ist jetzt bereits nach einer mehrmonatigen reduzierten Arbeitsfähigkeit gekündigt worden. Und ich denke, wir kommen auch in diesem Fall nicht um eine Berentung herum, auch wenn das sehr schwierig wird sein. Das ist die wirtschaftliche Realität für mich. Und da habe ich dann natürlich schon eine andere Beurteilung als der Herr Bortoluzzi. Ich denke, es braucht dann wirklich auch eine verbindliche Einbindung von der Arbeitgeber.
Man hat, ja, man muss jetzt sehen, man hat eben die Philosophie von den IV-Stellen geändert. Sie sollen aktiv tätig sein, um die Leute eingliedern und nicht einfach Renten sprechen. Da ist von mir aus gesehen grundsätzlich andere Ausrichtung. Das ist das eine, oder? Und im Rahmen von dieser Ausrichtung sollte man den Betrieb meines Erachtens die Chance lassen. Das ist nur das eine. Das zweite Problem an diesem Antrag ist, dass es eine Grenze setzt für die Grösse der Betriebe, oder? Das heisst natürlich, wenn Sie jetzt sagen, die Mehrheit in der Kommission hat gesagt, Betrieb über 250 Angestellte. Ja, Für kleinere Unternehmen, und das sind wahrscheinlich etwa 95% in der Schweiz, sind kleiner als 250 Leute, würde das eigentlich die moralische Botschaft bedeuten, ihr müsst nichts mehr machen. Und das ist falsch. Das ist von der Ausrichtung, von mir aus gesehen, eine falsche Botschaft.
Gut, Sie setzen jetzt aber auf Freiwilligkeit. Sie sagen, dass aber in den 90er Jahren sind sehr viele Leute ausgegliedert worden, die nicht 150% leistungsfähig
sind. Ja, wissen Sie, wer am schlimmsten war? Der Bund, die Bundesverwaltung und die SBB. Eigentlich dort, wo die Leute, die heute am lautesten nach Quote rufen, sagen konnten, Sozialdemokraten. Leider ist es so, oder?
Also ich würde sagen, niemand hat den Heiligenschein in dem Zusammenhang. Ja, ja. Aber trotzdem, es ist eine Realität. Ich glaube, da sind Sie einverstanden, würde ich jetzt sagen, dass auch für nichtbehinderte Stellensuchende, die nicht gerade die richtige Ausbildung ist es ziemlich hart auf dem Arbeitsmarkt, Herr Portolucci?
Das ist schon so. Man muss sich keine Illusionen machen, aber man muss natürlich auch sehen, Betriebe suchen nicht Mitarbeiter, die Defizite haben. Die suchen Mitarbeiter, die 100% die Arbeitsstelle ausfüllen können. Und da braucht es die Unterstützung für die betroffenen Leute von diesen Stellen, von diesen staatlichen Stellen, wo man jetzt mit dem Gesetz, mit Aufträgen versehen hat. Man schafft 200 zusätzliche Stellen in diesem Zusammenhang. Das muss man auch sehen, die extra dafür da sind, um diesen Leuten zu helfen, sich wieder einzugliedern, mit dem Betrieb Kontakt zu haben. Und jetzt muss man die Chancen, die man da eröffnet, die muss man mal abwarten, wie sich die nutzen lässt, wenn sich in 4-5 Jahren herausstellt, dass Betrieb nicht Hand bietet, dass man ein Problem hat, dann muss man wieder da dran hören.
Ist das nicht etwas, was man seit längstem diskutiert? Also schon vor der 5. IV-Revision?
Ja klar, wir haben auch hier schon eine Laufzeit, weil wir haben hier tatsächlich auch schon mit der 5. IV-Revision Massnahmen getroffen. Und gerade bei den Patienten, die bei mir jetzt in der Praxis betroffen sind, die haben wirklich ein sehr professionelles und individuelles Coaching von der IV. Und es ist leider mit dem Coaching nicht möglich, sie im Arbeitsprozess zu behalten. Ich glaube, das zeigt einfach, wir können nicht den Ball einem zuschieben. Wir können nicht nur einem Arbeitgeber zuschieben, aber wir können auch nicht nur der Sozialversicherung und den kranken Menschen zuschieben, sondern da braucht es wirklich eine gesellschaftliche Bewusstseinsänderung. Und zu der gehört für mich nach 3 Jahren Laufzeit, nach der 5. IV-Revision, jetzt eben auch eine verbindliche Zusage für die Wiedereingliederung von allen Beteiligten. Und dazu gehört eben wirklich auch der Arbeitgeber. Wir haben ja notabene auch andere Vorschläge gehabt heute. Wir hatten auch Vorschläge gehabt, die bereits kleinere Betriebe eingebunden hätten. Die sind auch nicht mehrheitsfähig gewesen.
Wobei eben, man hat ja dann auch noch andere Gründe, zum sagen, die Quote kann problematisch sein. Ich meine, Frankreich und Deutschland hat das. Und man stellt fest, dass die nicht eine bessere Bedingung hat für die Behinderten als in der Schweiz. Die Schweiz steht noch relativ gut da im Vergleich mit den Ländern mit der Beschäftigung von Behinderten. Also das ist natürlich so. Unser Problem sind vor allem die Entwicklung im Bereich von der psychischen Behinderung, oder? Und das ist eine Herausforderung, wo ich meine, das ist unglaublich schwierig in diesem Gebiet, wirklich die Arbeitsstellen zu schaffen und zu finden. Aber es wäre falsch, wenn man es nicht versuchen würde und allen eben die Chance lässt, die freiwillige Basis einmal zu leben und zu schauen, was raus schaut dabei.
Gut, heute Morgen war die Debatte. Ist dann am Nachmittag geht es noch weiter oder mit dieser Debatte. Wie denn? Also wir machen es nicht mit Quote, wir machen es mit Freiwilligkeit. Wie konkret und was lässt man sich für eine Laufzeit? Noch einmal 3 Jahre?
Ja, klar, die Laufzeit haben wir uns eigentlich in dem Sinn nicht gegeben. Wir haben uns auch nicht gegeben, bis wann, dass es muss befristet wirksam sein, sondern wir werden einfach schlicht mit den Konsequenzen dann konfrontiert sein. Wir werden mit den Konsequenzen konfrontiert sein, dass wir die IV-Schulden nicht sanieren können und darum weitere Massnahmen dann angesagt sind. Es läuft ja jetzt auch noch die Auswertung von der 5. IV-Revision, wo man ja auch sieht, wie viele Kosten haben wir eigentlich gar nicht gespart bei der IV, dadurch, dass wir weniger Rente gesprochen haben, sondern wie viele Kosten haben wir allenfalls einfach eben verschoben, durch das, dass das jetzt Menschen sind, die von der Sozialhilfe abhängig geworden sind in ihren Gemeinden. Das sind alles Fragen, die offen sind und denen müssen wir uns laufend stellen.
Also es könnte mehr Sozialfälle geben oder hat es vielleicht schon gegeben, wenn jemand eine Rente verliert und dann keine Stelle findet?
Ja, die Verschiebung ist aber sehr, sehr bescheiden ausgefallen. Die Gegner von der 5. Revision haben da Befürchtungen zum Ausdruck gebracht, die bei weitem natürlich nicht stattgefunden haben. Weil wichtig ist einfach die Bemühung um eine andere Ausrichtung. Es ist eine geänderte Sozialpolitik und meines Erachtens fängt sie an zu greifen. Darum ist auch die 6. Revision, jetzt die 6a-Revision, die geht in die richtige Richtung, versucht die Leute zu motivieren, ihre Kompetenzen, die sie haben, zum Teil bescheiden, aber die zu aktivieren und die einzusetzen und deren zum Durchbruch zu verhelfen, dass sie eine Chance haben, in der Gesellschaft wieder im Arbeitsprozess und generell besser eingegliedert zu werden.
17'000 in diesem Umfeld, das ist nicht wahnsinnig viel.
Ich finde es, ich bin erstaunt, dass man so eine idealistische Zielsetzung hat, ohne dass man die Arbeitgeber verbindlich im Gesetz wirklich festnägelt und ohne dass man die Auswirkungen der 5. IV-Revision, der Herr Bortoluzzi hat gesagt, die Verschiebungen zu der Sozialhilfe, die seien klein. In Tat und Wahrheit wissen wir sie einfach nicht. Und darum bin ich schon erstaunt, dass man so ein idealistisches Ziel erfassen. Ich bin eigentlich erfreut darüber, weil wenn uns das gelingen würde, dann wäre das natürlich tatsächlich eine gute Entwicklung auch für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, dass wenn wir das Ziel nicht erreichen können, dass wir dann einfach sehr einen grossen weiteren Druck haben auf Leistungsabbau in der Invaliditätsversicherung. Und das betrifft dann schlussendlich wirklich die Menschen, mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, die mit allen Bemühungen eben ihren Weg zurück in den Arbeitsmarkt mitfinden. Und dort, glaube ich schon, müssen wir einen Fallschirm behalten. Und auch das ist eine Aufgabe von der IV, wirklich eine menschenwürdige, da sie das können sichern für Menschen, die es nicht schaffen, wieder integriert zu werden in der
Arbeitswelt. Also sparen auf dem Buckel der Invaliden?
Ja, gut, das scheint mir jetzt ein bisschen gar negativ formuliert, aber vielleicht zuerst noch eine Bemerkung. Wir stellen natürlich schon fest, dass die Fälle in der Sozialhilfe nicht zugenommen haben im letzten Jahr, sondern sie haben eher abgenommen, wenn man auch nicht die einzelne Zahl genau hat, oder? Aber es kann nicht sein, dass in der von der 5. Revision da mit der IV und all diesen Massnahmen jetzt mehr Sozialfälle gibt. Sonst hätte da müssen die Zahlen rauf und die sind eher runtergegangen. Das ist eine wirtschaftliche Frage natürlich dabei. Wir wissen nicht genau, wie viele jetzt von der IV kommen und so weiter. Aber eben wie gesagt, für mich ist das Wichtige, dass wir eine geänderte Politik haben, die Kompetenz der Betroffenen stärkt. Und das ist doch etwas Positives. Das ist nicht negativ. Ich finde es negativer, wenn man sagt, wir tun dich mit einer Rente versehen und damit hat es sich und wir wollen dann möglichst nichts mehr zu tun haben mit dir. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat das Recht und den Anspruch, dass sich die Gesellschaft mit ihm beschäftigt und versucht, aus dem, was er hat, das Beste zu machen. Und für das haben wir die staatliche Institution Invalidenversicherung. Und die sollen gefälligst die Bürgerrecht machen. Und sie haben sie in den letzten 20, 30 Jahren nicht gut gemacht. Das muss man einfach einmal sagen.
Der Herr Bortoluzzi ist viel idealistischer als Sie, Frau Gimli.
Ja, nein, also ich teile die Hoffnung, dass uns das gelingt. Da wären wir, glaube ich, wirklich beide glücklich. Ich sehe einfach aus meinem ärztlichen Alltag aus einen anderen Alltag. Und ich denke, dass wenn wir die Schattenseite von unserer Gesellschaft, und das ist der Effizienzdruck, den wir in den Betrieb haben, wenn wir den nicht berücksichtigen in der Gesetzgebung, dann werden wir auch nicht zu dem Ziel kommen. Und dann ist es die Frage, wer sind denn Gewinner und wer sind denn Verlierer? Und mir ist es schon ein Anliegen, dass die IV wirklich die Standbeine behalten, dass sie einerseits sich wirklich sehr klar einsetzt, dass möglichst wenig Menschen überhaupt die in Rente beanspruchen und möglichst viel wieder in den Arbeitsprozess zurück, weil der Arbeitsprozess hat ja nicht nur etwas quasi mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu tun, sondern auch mit der Wertschätzung in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite aber auch, dass wirklich die Rente selber auch zusammen mit der Ergänzungsleistung wirklich auch eine sichere und menschenwürdige Existenz garantiert. Und wir werden nicht darum herumkommen, uns eben mit dem Teil von der Bevölkerung auch auseinanderzusetzen.
Gut, für den Betrieb muss man einfach immer wieder sagen, die sind da, um möglichst positiv zu arbeiten, Gewinn erwirtschaften, Arbeitsplätze erhalten. Aber sie sollen ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht vernachlässigen. Und das ist eigentlich die Botschaft in dieser IV-Revision, in diesen Revisionen, wo man versucht, Betrieb auf mehr auf die Verantwortung auch aufmerksam zu machen und zu sagen, schaut eben nicht irgendwo wieder eine Nische haben, um diese Leute in diesen Betrieben mit beschäftigen. Das ist für die Gesellschaft etwas Positives.
Also man kann hoffen, dass Betriebe wirklich die moralische Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, das haben nicht immer alle gleich, aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Am Nachmittag gehen Sie jetzt da über die Straße wieder debattieren, weiter im Nationalrat. Und da geht es unter anderem um Leute, die Schmerzen haben, chronische Schmerzen haben und zum Beispiel Schleudertrauma, wo das Bundesgericht auch entschieden hat, das ist eigentlich nicht unbedingt der Grund für IV. Ich fasse jetzt das mal so zusammen. Wie geht es weiter am Nachmittag?
Ja, ich bin schon lange der Meinung, die IV müsste die Fälle, wo man die Zusammenhang zwischen der Erwerbsunfähigkeit und medizinischer Einschränkung nicht genau erkennt, müsste aufarbeiten und genau anschauen. Und dort, wo man feststellt, dass eine gewisse Erwerbsfähigkeit durchaus noch zumutbar wäre, dass man die Leute versucht zu aktivieren. Und um das geht es in diesen Schlussbestimmungen dann. Und das ist etwas, was ich eigentlich schon lange gerne möchte. Und ich bin jetzt froh, dass der Bundesrat da beantragt, dass man das anschaut und versucht, die Leute wieder in Arbeitsprozesse hinzubringen, wobei man muss auch sehen, auch das ist nicht eine einfache Aufgabe.
Also, Schmerzen, wie Schleudertrauma und also dann wieder arbeiten?
Für mich ist das der heikelste Teil von der ganzen Revision, weil es nämlich darum geht, dass man Leute mit gewissen Diagnosen, zum Beispiel eben mit schweren Schmerzen oder zum Beispiel mit einem Schleudertrauma, die jetzt eine Rente haben, dass man diese Rente neu überprüft.
Also allenfalls auch rückgängig macht?
Auch rückgängig macht, genau. Und das heisst mit anderen Worten, wir schaffen plötzlich zwei Klassen von Krankheiten mit der Definition, die wir gewählt haben, für die Überprüfung der Neurente, das schliesst praktisch alle psychiatrischen Erkrankungen ein. Plötzlich sind Leute, die wegen einer psychiatrischen Erkrankung eine Rente zugesprochen bekommen, in den letzten 5 Jahren nicht mehr glaubwürdig. Die Rente müssen überprüft werden, während andere, die eine körperliche Erkrankung haben, nicht überprüft werden. So einfach ist es eben nicht, weil eine Diagnose, die den gleichen Namen haben kann, das kann für den einen eine leichte Erkrankung sein und für den anderen eine ganz schwere Erkrankung. Ich bringe ein Beispiel aus meiner Praxis von einem Mann, der aufgrund von einem leichten Unfall, der hat den Fuss verstaucht und im Röntgenbild hat man überhaupt nichts mehr gesehen, eine anhaltende Gehbehinderung davon getragen hat und eine längere psychotherapeutische Begleitung hat an den Tag gebracht, dass der Mann schwerst misshandelt worden ist als Baby und genau an dem Fuss eben an den Tisch gekettet worden ist im Kleinkindesalter daheim in der Stube. Sein Körper hat das Gedächtnis behalten. Er ist invalid worden als Folge quasi von einem Stolpern über den Trottoirrand. Und so ein Mensch wäre jetzt genau in dieser Kategorie, wo die Renten überprüft wird. Und ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, so zwei Klassen von Diagnosen neu ins Gesetz zu schreiben, sondern es ist unsere Aufgabe, Diagnosen seriös zu erstellen. Das ist eine ärztliche Aufgabe. Wir können als Gesetzgeber sagen, wir zahlen zu und zu viel für die IV. Wir können als Gesetzgeber sagen, wir wollen eine unabhängige Überprüfung der Diagnose. Aber wir sollen nicht als Gesetzgeber sagen, die Diagnosen werden überprüft und die Diagnosen werden nicht überprüft. Weil das führt neu zu einer für mich beängstigenden Diskriminierung von psychisch kranken Menschen.
Ja, gut, also in Sachen Schleudertrauma, glaube ich, ist es dringend nötig, dass man das genauer anschaut, weil Es ist einfach für Aussenstehende nicht zu erklären, dass wir in der Deutschschweiz geradezu eine Flut von diesen Diagnosen müssen zur Kenntnis nehmen, während dem in der Roma, die praktisch das nicht vorkommt. Für mich ist das unerklärlich. Und das ist etwas, was auch störend ist. Und das ist für einen Haufen Leute, die Beiträge zahlen, nicht nachvollziehbar, dass derig statistische Unterschiede bestehen. Und das stellt den Ärzten nicht das beste Zeugnis aus.
Für mich ist das ein gutes Beispiel, das Sie da bringen, weil genau das Beispiel hat dazu geführt, dass man genauer hingeschaut hat, dass man quasi das Management von diesen Patienten, die Schleudertraumata erlitten haben, besser organisiert hat. Und das hat bereits dazu geführt, dass es keine erhöhte Rate von Berentungen mehr gibt wegen Schleudertrauma, ohne dass wir von der Diagnose her irgendetwas verändert haben müssen.
Ja, was man verändert hat, Frau Gilli, ist die Einführung von der regionalen ärztlichen Dienst und hat eigentlich ein Stück weit Einzelbeurteilung von den Ärzten reduziert, und das hat dazu geführt, dass wir weniger dänige Fälle haben und dass wir ein bisschen eine einheitlichere Praxis bekommen haben in der Schweiz, mindestens auch, was man, ich kann das nicht medizinisch beurteilen, ich würde mir das auch nicht anmassen, aber was man aufgrund von der Statistiken sieht, und das ist, zeigt doch, dass da einiges schief gelaufen ist in den 90er Jahren, zum Teil schon in den 80er Jahren, und wenn man jetzt da anfängt, die Fälle, wo eine Unklarigkeit Kausalität ist, überprüft, dann meine ich, ist das richtig.
Wird trotzdem wahrscheinlich auch noch Gericht beschäftigen. Also wenn man Rente rückgängig macht, dann gibt es wahrscheinlich Gerichtsschwette. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Herr Bortoluzzi, Frau Gilli, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.